Das ist ein exotisches Getränk und wir trinken unhinterfragt jeden Morgen. Der Kaffeestreit, wo kommt wirklich der Urkaffee jetzt her? Wir sind ein riesiges Kaffeeland. Eben, man sagt, also sogar das Bundesamt für Umwelt schätzt, dass bis zu 70% vom weltweiten Kaffeehandel irgendwie über die Schweiz abläuft.
Gegen Müdigkeit soll er ja helfen, der Kaffee. Nicht wenige Leute behaupten auch, er entscheidet über eine gute oder eine schlechte Laune. Und das nicht nur am Morgen, sondern über den ganzen Tag. Der Kaffee, unser liebster Getränk. Aber woher kommt das dunkle, edle Getränk denn eigentlich? Das hat sich der Konradin Zellweger auch gefragt. Der Surprise-Reporter ist leidenschaftlicher Kaffeetrinker. Und darum hat er den Urkaffee gesucht, in Äthiopien. Lesen könnt ihr die Geschichte am 29. März in der Ausgabe 447. Natürlich haben der Konradin und ich uns für die Ausgabe vom Surprise-Tag zum Kaffee verabredet. Mein Name ist Simon Bergins.
Hast du geschaut, was es für Kaffee ist, bevor du bestellt hast?
Nein, das habe ich jetzt im Fall nicht geschaut, aber es ist lustig, weil der Barista, der den Kaffee irgendwie macht, den habe ich gerade gestern getroffen auf einer anderen Reportage. Und dann habe ich ihn irgendwie gefragt, habe ich nur einen Tipp gebeten für eine Kaffeemaschine. Also ich habe ihm gesagt, ich will eine neue Kaffeemaschine. Aber irgendwie haben wir uns eigentlich gar nicht so gut verstanden, weil er hat dann gefragt, ja, was mein Budget ist. Und dann habe ich gesagt, ja, so um die 800 Franken für eine neue Kaffeemaschine. Und dann hat er gesagt, ja, dann würde er eher keine kaufen. Soll ich Filterkaffee machen?
Tatsächlich.
Und nachher das haben wir eigentlich nicht mehr so sympathisch gefunden, aber es hat mich dann auf die Idee gebracht, dass wir ja dort bei ihm könnten, heute Kaffee trinken.
Okay, immerhin. Den Sympathiebonus hat er noch gehabt.
Den hat er noch gehabt, ja. Aber es ist schon so, also für so die Baristas, auch in Zürich, ist das fast irgendwie so eine Glaubenssache, der Kaffee.
Ist es nicht so ein wie mit denen, die sich auf Wein spezialisiert haben und die dann auch sagen, also der und der Wein kommt mir sicher nicht ins Haus, wo wir jetzt vielleicht noch würden trinken zum Beispiel?
Ja, genau. Oder ich habe dann amigs früher oder auch jetzt noch trinke ich noch oft meinen Kaffee eigentlich mit Zucker. Und nachher, manchmal gibt es einfach so Baristas, dass die sagen, nein, ich gebe dir keinen Zucker. Du kannst keinen Zucker in den Kaffee tun, der ist so fein. Und das finde ich dann amigs so ein bisschen bevormundend, aber manchmal probiere ich es dann auch und er ist dann wirklich auch manchmal fein und manchmal muss ich dann gleich Zucker drin tun.
Vielleicht zuerst müssen wir noch schnell reden, also du bist ja nicht Kaffeeshops hier in Zürich abklappern, sondern du bist auf Äthiopien gegangen. Wieso eigentlich das Thema Kaffee? Hat dich das schon seit jeher beschäftigt oder bist du Kaffee-Addict?
Ich bin wahrscheinlich ein bisschen Kaffee-Addict. Ich bin wahrscheinlich ein bisschen über dem Schnitt von 3 Tassen pro Tag. Also das ist der Schweizer Schnitt. Und ich trinke vielleicht irgendwie 4 bis 5 Tassen. Und ich eigentlich so bei all meinen Reportagen oder so ein bisschen längeren Themen, wo ich mich damit beschäftige, fange ich wie so bei mir selber an und überlege mir, was mache ich eigentlich in meinem Alltag, aber so ein bisschen unreflektiert. Und irgendwie habe ich dann nicht gemerkt, hey, ja, und dann kommt noch dazu, Umweltthemen interessieren mich sehr. Denen beschäftige ich mich schon länger und nachher, das geht natürlich auch stark in die Ernährung rein. Ich schaue irgendwie, dass ich so ein bisschen regional einkaufe, ich schaue, dass ich Bio einkaufe. Und wie beim Kaffee habe ich gemerkt, ja gut, das ist so ein Exportgut.
Das geht mit regional Importgut.
Ja, das geht mit regional fast nicht. Es kommt von mega weit her. Ich kaufe oft kein Bio, weil ich den irgendwie gerade nicht so gerne habe. Dann habe ich gefunden, hey, dort muss ich irgendwie mich so ein bisschen drin vertiefen, dort muss ich irgendwie mehr herausfinden. So hat das angefangen.
Dann bist du auf Äthiopien gegangen. Jetzt ist ja das auch eine Form von Tourismus, weil man sagt ja wirklich, der Kaffee kommt ursprünglich aus Äthiopien. Und da muss man ja zuerst einmal als Journalist, der eine Geschichte schreiben will, zuerst einmal eine Reise planen, dass man dann auch die richtigen Leute herkommt, die einem dann auch spannende Sachen erzählen. Wie geht man da vor? Oder bist du schon mal in Äthiopien gewesen vorher?
Nein, ich war vorher noch nie in Äthiopien gewesen. Und das ist tatsächlich auch eine rechte Hürde, so den Kontakt können herstellen und so. Aber ich habe es mir eigentlich dann relativ einfach gemacht. Ich habe mich wie so an Kaffeeimporteure gehängt, die aus der, also wo in, aus der Schweiz, wo in der Schweiz ein Business haben, ein Kaffee-Business haben und Kaffee aus Äthiopien importieren. Und ich habe einfach die angefragt und die sind natürlich gerade sofort hell begeistert gewesen und haben eigentlich fast alle außer der einen dann gerade mitgemacht. Und einer hat sich dann auch dort vor Ort noch irgendwie überreden lassen. Außer Nestle, komischerweise. Ich habe auch Nestle angefragt, die haben nämlich auch in Äthiopien...
Komisch, dass sie defensiv reagieren, wenn sie ja. Stehen liegen.
Aber ich habe eine Anfrage geschickt. Ja, ich würde gerne eine von ihren Plantagen besuchen. Und sie haben ja dort auch so Nachhaltigkeitsprogramm. Das haben sie eben effektiv in Äthiopien. Und es kommt auch relativ viel nachhaltiger Kaffee aus Äthiopien, auch von Nestle. Das muss man denen schon irgendwie auch zugute halten. Aber die Antwort war dann in zwei Sätzen, nein, ist leider nicht möglich.
Okay.
Das habe ich ein enttäuschend gefunden.
Und dann hast du die Reise geplant, bist auf Äthiopien. Hast du jemanden gehabt, der dich immer ein bisschen begleitet hat auf dieser Zeit? Ein Local?
Ja, wir haben immer irgendwie so ein bisschen, wir haben uns von Local zu Local geangelt, sozusagen. Am Anfang sind wir mit einer Touristengruppe mitgegangen, mit einer Kaffeereisegruppe und haben uns an die gehängt. Das war auch spannend, weil dort haben wir gerade auch noch so Schweizer dabei gehabt, andere Schweizerinnen und Schweizer, die eigentlich auch auf dieser Suche nach dem Urkaffee sind, auf dieser Kaffeereise. Und wir haben irgendwie mit denen können darüber reden, über ihren Kaffeekonsum. Wir haben mit ihnen können, oder ja, wir haben wie auch die Faszination vom Schweizer für Kaffee ein bisschen können ergründen bei diesen Leuten.
Spannend ist ja eigentlich, was man gut liest. Ich will es ein bisschen runterbrechen, weil mit den Ortschaften kenne ich mich jetzt nicht so aus in Äthiopien. Und sicher auch viele Leute, die jetzt noch nie in Äthiopien waren, die jetzt zuhören. Aber es gibt ja ein bisschen Streit dort. Das klingt noch lustig, aber es ist eigentlich noch ziemlich krass. Also man ist sich immer noch nicht einig, woher der Urkaffee eigentlich kommt. Der wächst wild, das sind nicht irgendwelche Plantagen. Es gibt irgendeine Figur, die den mal als erstes entdeckt hat. Und das sagt man in der einen Region, in der anderen Region tun sie total anders. Das ist aber ein ziemlich erbitterter Kampf, weil es geht um Geld und um Tourismus und um Label, die man da verkaufen kann.
Ja, das hat uns eigentlich durch die ganze Reise begleitet, irgendwie der Kaffeekonflikt. Und es ist so, am Anfang habe ich auch gedacht, ja, das ist halt so ein bisschen lustig, man könnte das vielleicht dann auch ein bisschen lustig in die Geschichte einfließen lassen. Der Streit, der Kaffeestreit, wo kommt wirklich der Urkaffee jetzt her? Aber lustig ist es eigentlich für sie in Äthiopien überhaupt nicht. Es ist dort, glaube ich, wirklich fast so ein bisschen die Kaffeekultur dort hat ein so ein bisschen Glaubensniveau. Also es ist wirklich irgendwie mega wichtig für die Leute. Und es geht eben auch nicht nur dann um die Legende. Also die Legende sagt, dass der Kaldi, das ist irgendwie ein Geisshirt gewesen, dass der seine Geissen auf einer Wiese gehabt und die haben dann die Kaffeebohnen gefressen und haben nachher nicht mehr schlafen. Und so hat er nachher dann eigentlich den Kaffee entdeckt. Die Mönche haben dann den Kaffee wollen verbrennen, weil die Wirkung anscheinend teuflisch sei. Und nachher hat es aber so fein geschmeckt, dass sie sich dann umstimmen lassen haben. Das ist so die bekannteste Kaffeeentdeckungslegende aus Äthiopien. Aber eben, es gibt auch andere Versionen. Und für die ist das wirklich ein zentraler Konflikt, weil sie wollen irgendwie den Kaffeetourismus aufbauen, sie wollen Marketing damit betreiben, sie wollen sagen, the original coffee, das liest sich überall und so in Äthiopien. Mhm. Aber genau, es gibt halt einen Streit, wo ist das wirklich? Und es geht so weit, dass es wirklich Demonstrationen gibt während der Zeit, wo wir im Land gewesen sind.
Für die, die vielleicht sich jetzt fragen, was ist das für ein Geräusch im Hintergrund? Wir sitzen gerade bei wunderbarem Sonnenschein und blauem Himmel in Zürich in einem Park und trinken Kaffee. Und das Putzkerl ist halt einfach auch unterwegs. Aber es soll uns nicht abhalten davon.
Und so eine hohe Dichte an Putzkerl gibt es wahrscheinlich sonst nie auf der Welt. Und
aber hat jetzt genau diesen Tag ausgesucht, um uns quasi so ein bisschen mit Hintergrund zu beschallen.
In Äthiopien habe ich kein einziges Putzkerl gesehen.
Hey, Äthiopien, also der Kaffee aus Äthiopien, muss man ja sagen, so die 0815 Kaffees, die wir vielleicht trinken, wenn wir irgendwie beim Arbeiten sind oder wenn wir uns jetzt einfach einen normalen Bio- oder Nicht-Bio-Kaffee jetzt kaufen, in Form von Pulver oder auch Bohnen, der kommt selten aus Äthiopien, habe ich den Eindruck. Oder? Also es ist schon viel aus Lateinamerika.
Es ist sehr viel aus Lateinamerika, aber die äthiopischen Kaffees, die findet man halt irgendwie mehr so in Spezialitäten-Kaffees. Aber auch zum Beispiel Kapselkaffee, Nespresso hat auch äthiopischen Kaffee.
Ist der auch speziell branded? Das ist der äthiopische Kaffee?
Ja, ja, der ist schon so ein bisschen, also die machen ja eh so ein bisschen aus allem ein Branding. Und der ist schon auch so branded. Der verkauft sie, glaube ich, jetzt nicht als der Original Coffee. Aber es ist so, also das hat man wie, oder ist sich die Wissenschaft einig, dass Kaffee ursprünglich aus Äthiopien kommt. Die Arabica-Bohne zumindest. Und das ist eigentlich die bekannteste und die verbreitetste Bohne. Es gibt noch ein paar andere, aber Arabica ist wirklich eigentlich so dominant. Und ja, von dem her ist Äthiopien schon ziemlich deutlich ein Ursprungsland. Es ist aber nicht das grösste und das bekannteste Kaffeeland inzwischen, aber immerhin noch der fünftgrösste Exporteur von Kaffee oder Produzent.
Wo man dann gleich schmunzeln muss, auch wenn es wieder in den Konflikt spielt, der Mother Coffee Tree, den gibt es auch dort. Das ist so ein bisschen wie Niagara-Fell von Nordamerika. Ist das so der Ort von Äthiopien, wo man auch viele Touristen, glaube ich, herkommt und sagt, da sind die ersten Kaffeebohnen, glaube ich, abgenommen worden und dann auch verarbeitet worden. Ist das eine Tourismusabfertigung oder hat es etwas Magisches, wenn man dort ist?
Ja, man könnte das ein bisschen meinen. Ich habe nicht gedacht, wir kommen dann neu mit allen und dann gäbe es irgendwie so Gars voller Leute, die irgendwie jetzt auf dem Kaffeetourismus sind. Und ich glaube, es gibt ein Kaffeehotel in dem Bonga, das ist die Stadt, wo der Baum in der Nähe ist. Es gibt ein nationales Kaffeemuseum. Ich habe dort auch relativ viel erwartet und vielleicht auch so mehr Touristen, als man sonst im Land sieht. Man sieht nicht so viele Touristen im Land. Aber ich habe mich dann dort eines Besseren belehren lassen. Wir haben vielleicht 4-5 Touristen gesehen in diesem Dörfli. Und es war also eine rechte Attraktion für die Leute dort.
Sie haben, glaube ich, noch nie Leute mit heller Hautfarbe gesehen, gell?
Ja, genau. Das war nicht in dem Städtli. Das war noch ein bisschen weiter aussen, wirklich so in den Dörfern, gewesen, wo uns die Kaffeefarmer dann angefahren haben. Aber also in dem Bonga, wo der Hotspot vom Kaffeetourismus sein soll, ist wirklich niemand rum gewesen. Das National Coffee Museum hat zu. Man sagt, es sei eigentlich leer und es steht seit 10 Jahren etwa, glaube ich, leer. Und das Ding ist eben wirklich, das liegt auch an dem Konflikt, weil wenn die Regierung würde sagen, hey, da ist das National Coffee Museum das offizielle und man eröffnet das jetzt mit einem Fest, dann würden die vom anderen Ort, die würden irgendwie auf Bäume gehen. Das geht irgendwie wie im Moment nicht, weil die Lage wirklich so angespannt ist mit dem Kaffee. Und auch der Mother Coffee Tree, also der steht einfach bei einem Bauer, steht der in seinem Waldstück sozusagen. Also die haben ja nicht Felder, es sind keine Plantagen, es ist wirklich alles irgendwie so, es sind einfach Wälder, wo es die Kaffeebäume drin hat. Und dann sind wir irgendwie mit so einem, haben wir einen lokalen Führer organisiert. Relativ kurzfristig und durch das ist dann der so in Lackschuhen und im weißen Hemd gekommen und ist mit uns so in den Urwald hineingestapft. So wirklich so durch den Schlamm durch. Und ich habe dann so gefragt, hey, aber wieso bist du so angezogen? Dann hat er gesagt, ja, das sei, weil wir dann so kurzfristig angefragt haben. Er ging sonst schon nicht im weißen Hemd und in Lackschuhen in den Urwald. Das ist dann auch ein bisschen dreckig geworden. Und dann irgendwann haben wir einen Bauer mit Macheten getroffen und der hat uns dann noch irgendwie die letzten Kilometer in den Wald hineingeführt, bis wir dann wirklich so in einem mega so moosverhangenen Wald gewesen sind, wo aber alles, also es sind wie so Bäume, kleinere Bäume und das sind die Kaffeebäume, die haben alle so Moos drüber, so wie wir es sonst eigentlich nie nicht gesehen haben. Das ist wirklich so ein bisschen mystisch, so ein ganz verhangener Wald, oben hat es noch die höheren Bäume, die Schatten geben und dann siehst du überall die roten Bohnen, die Kaffeebohnen. Und einer ist dann wirklich relativ imposant und dick und gross. Und das sagt dann eben der Mother Coffee Tree.
Weißt du, wenn man als Journalist dort rumreist und so ein Geschnurr ist um den Kaffee und so ein grosses Ding gemacht wird, und eigentlich will man ja eine seriöse Geschichte schreiben, es gibt aber sicher auch genug Leute, die einem immer wieder sagen, hey, das ist jetzt wirklich wichtig, oder eben das ist jetzt der Ursprung, oder nein, das ist es jetzt und dort. Man wird ein bisschen hin und her ziehen, kann ich mir vorstellen, oder?
Ja, aber ich glaube, man muss das halt einfach thematisieren und ich glaube, das ist das grosse Thema von ihnen. Jeder, es zeigt auch so ein bisschen, wie der Existenzkampf, den man dort vielleicht noch ein bisschen mehr hat. Man ist wirklich dann abhängig von dieser Kaffeeernte und dann erzählt man halt vielleicht auch, hey, es ist wirklich der Originale und ja, fast so ein bisschen, es schwingt mit, bitte kauft unseren Kaffee, er ist wirklich der Originalkaffee, weil wir haben irgendwie kein Geld und uns geht es nicht wahnsinnig gut. Ich glaube, das ist halt wie so ein bisschen eine andere Art, als wir haben da in der Schweiz, wir sind ja eher so ein bisschen zurückhaltend und so, und dort versucht man halt wirklich dann den Kaffee auch richtig zu verkaufen, richtig anzupreisen, und es ist ein. Und ja, aber solange man das thematisiert und irgendwie so ein bisschen, also ich habe dann nie irgendwie versucht zu argumentieren, nein, aber es gibt ja noch einen anderen, das kann ja gar nicht sein, sondern ich habe dann einfach zugelassen und all die Versionen wie so aufgesogen und am Schluss versucht, das ein bisschen einen Konsens zu finden. Und es ist ja auch klar, es gibt nicht den originalen Kaffee. Ich hoffe, das kommt in der Reportage auch raus. Es gibt nicht den originalen Kaffee, aber es ist ein grosses Thema.
Ich kann in der Rohfassung lesen, du entscheidest dich nicht für eine Seite. Das ist, du trägst nicht zum Konflikt zusätzlich bei.
Das ist sonst schlecht.
Hey, was ja auch drin vorkommt, dann sind wir eigentlich wieder wie in dieser Reportage auch noch kurz in der Schweiz. Weil in der Schweiz wird eigentlich der grosse Kaffeehandel abgewickelt. Das habe ich irgendwo schon mal gehört, aber so richtig mir vor Augen geführt habe ich es nicht, dass zum Beispiel mehr aus der Schweiz Kaffee exportiert wird, als zum Beispiel Schoki und Käse miteinander. Das ist wahnsinnig. Wie hat sich denn das, also, ja, wie kommt das zustande? Mhm.
Ja, das habe ich eben auch eigentlich eine von der sehr spannenden Ausgangslagen gefunden. Also in der Reportage gibt es ja wirklich so Abschnitt, wo es wieder nach in die Schweiz zurückgeht. Und ich wollte so ein bisschen die Verbindung machen, Schweiz-Äthiopien, weil einerseits, ja, man muss sich auch fragen, wieso gehe ich als Schweizer jetzt eine Reportage machen über den Urkaffee, aber ich glaube, es hat schon eine Berechtigung, weil wir in der Schweiz, wir sind ein riesen Kaffeeland, eben, man sagt, also sogar das Bundesamt für Umwelt schätzt, dass bis zu 70% vom weltweiten Kaffeehandel irgendwie über die Schweiz abläuft. Das liegt an den ganzen Rohstoffhändlern, die da bei uns ansässig sind. Zum Teil passiert das nur auf Papier, aber wir haben auch wirklich effektiv eben, tun wir mehr Kaffee exportieren als Schoki und Käse zusammen. Und darum finde ich das auch spannend. Das ist wie Äthiopien ist der Ursprung des Kaffee. Die Schweiz ist wie so die neue boomende Kaffeenation. Und ja, es sehr viel von der Wertschöpfung findet auch bei uns in der Schweiz statt. Und die Bauern kommen wie so einen kleinen Teil über. Das ist irgendwie noch so ein bisschen die soziale Ungerechtigkeit, wo mir dann irgendwie dort ein bisschen aufgefallen ist. Und so insgesamt könnte man fast ein bisschen das Bild haben, die Schweiz saugt Äthiopien den Kaffee weg. Äthiopien, der den Kaffee erfunden hat, und die Schweiz saugt dann jetzt wie so ein bisschen ab.
Hat man so ein bisschen den Eindruck, gibt es denn jetzt etwas, wo man im Alltag sich achten kann? Weil ich kaufe jetzt zum Beispiel einmal Bio-Kaffee für meine Bialetti-Kaffee-Kocher, mein Bialetti-Kaffee-Kocher daheim. Aber ich habe mich auch noch nie so fest mit dem Thema auseinandergesetzt wie du. Was gibt es generell vielleicht, wo man kann machen kann, dass vielleicht eben der Bauer mehr davon hat als ein Rohstoffhändler in der Schweiz? Mhm.
Ja, es gibt also die Unternehmen, die wir begleitet haben, oder mit den Unternehmen, die wir mitgegangen sind, die haben Weg, wo sie machen. Es haben alle irgendwie so eine soziale Komponente. Die einen machen zum Beispiel Direkthandel. Das heisst, es gibt nicht irgendwelche Kaffeebörsen, die dann daran verdienen, sondern sie gehen wirklich zu den Kooperativen, kaufen von denen den Kaffee und verkaufen den in der Schweiz. Dort wird sehr viel Zwischenhandel ausgelassen. Das führt dazu, dass sie den Bauern einen höheren Preis zahlen können. Das andere ist eben sicher, wie du gesagt hast, Bio-Zertifikat, Fairtrade-Zertifikat, obwohl man dort noch muss sagen,
das gibt ja, das wird auch noch thematisiert bei Ihrer Reportage, so ja, einfach ist es eben dann nicht.
Es ist eben nicht so einfach, weil gerade die ärmeren Farmen, die können sich einfach nicht leisten, dass ein Zertifizierer kommt, um ein Zertifikat zu bekommen, das in Europa auch ein Gewicht hat oder wo auch akzeptiert ist. Und in Äthiopien können sich eigentlich, also ich glaube 99%, ich behaupte mich nicht auf die Zahl, aber 99% der Bauern, die können sich keinen Dünger leisten und machen es auch nicht. Also es ist eh alles biologischer Kaffee, der aus Äthiopien kommt, weil der ja auch aus dem Wald gepflückt wird und viele von denen, oder die meisten von diesen Bäumen sind gar nicht angepflanzt, sondern die wachsen wirklich wild. Und das
die sind einfach schon, die sind schon immer dort.
Ja, es ist ein Wildkaffee, nicht so wie der aus Südamerika, zum Teil, wo halt dort so auf Plantagen gepflanzt wird.
Und wie immer, wenn man einen Hirsch schiesst, der in freier Wildbahn lebt und nachher eigentlich, ja, müsste ihn biozertifizieren, aber er hat ja eigentlich in der Wildnis gelebt.
Genau, ja, das könnte man so vergleichen. Das ist ein schöner Vergleich. Und, aber das, was du gesagt hast, selber, was kann man machen? Ich bin jetzt auch noch nicht ganz so schlüssig. Ich habe jetzt zum Beispiel angefangen, ich tue meinen Kaffee seit dieser Reise selber malen von Hand. Das führt dazu, dass ich etwas weniger Kaffee trinke, weil es ist etwas anstrengender, es geht etwas länger. Es ist dafür auch besser, es ist frisch gemahlen. Und ich tue also von Hand wirklich mit so einer Holzmühle malen. Und es führt aber eben auch dazu, man trinkt etwas weniger Kaffee. Und ich glaube, das ist schon auch etwas, wo ich so ein bisschen gemerkt habe, ich will mehr bewusst Kaffee trinken und dafür etwas weniger, weil egal, was für Kaffee das man nimmt, wirklich umweltfreundlich wird es nie. Egal, was man macht, weil der Kaffee kommt von so weit her. Man also braucht so viel Wasser und Ressourcen.
Wie jetzt die Leute sich anfangen, teilweise, also umweltbewusste Leute, sagen, ich esse etwas weniger Fleisch, weil das so viele Ressourcen braucht, wäre es beim Kaffee vielleicht auch konsequent, man würde ein bisschen weniger trinken. Einfach generell, unabhängig von irgendwelchen Biozertifikaten.
Ja, ich meine, man muss sich das mal irgendwie vor Augen führen. Es ist ja absurd. Das ist das beliebteste oder das meist getrunkene Getränk und also bei uns und es ist es kommt einfach von mega weit her und es braucht mega viele Ressourcen und das irgendwie ich finde das irgendwie wahnsinnig absurd. Das hat das Ganze halt auch, das ganze Kaffee-Business. Es ist ein exotisches Getränk und wir trinken unhinterfragt jeden Morgen von diesem exotischen Getränk. Und ich meine, in der Schweiz, was Kaffee für die Leute für eine Bedeutung hat, das fällt mir immer wieder mal auf. Irgendwie, du siehst überall so Schilder, Kaffee ist, ich habe letztes Jahr in der Langstrasse 1 gesehen, Kaffee ist Liebe, Kaffee ist Leben, oder irgendwie so etwas hat es, glaube ich, geheissen. Oder ich war mal an so einer Tagung, nachher haben sich alle Leute müssen vorstellen, mit irgendwie 3 Wörtern. Das waren übrigens auch Journalisten gewesen. Und das meist genannte Wort unter diesen 3 Wörtern war Kaffee gewesen. Also die Leute identifizieren sich über Kaffee. Und ich finde das irgendwie so wahnsinnig absurd und lustig. Darum wollte ich mich auch mit dem beschäftigen. Ja.
Danke vielmals fürs Gespräch.
Ja, danke auch.
Viel Spannendes aus dem Kaffeeland hat er mit heimgenommen, der Konradin Zellweger. Seine Reportage gibt es am Freitag, 29. März, in der Surprise-Ausgabe 447. Empfehlenswert. Nicht nur für die Kaffeetanten unter euch.